sehe
Kochbuchcheck, der Podcast.
Das ist fies.
Von und mit Gregor Wagner.
Hallo, guten Tag.
Das bist du. Kinge.
Ja, du warst jetzt auch zu hören.
Das ist schön.
Ja, haben wir überplappert.
Was haben wir überplappert?
Deine Vorstellung.
Ja, du hast gesagt, also ich habe nur gerade gesagt, ich sehe immer schlechter. Und da hast du gesagt, aus. Das ist nicht schön von dir. Nicht schön.
Ja, aber so wollen wir so...
Eigentlich bist du ja mein Freund.
Ja, eigentlich
warst
schon.
Du bist gerade eben. Bisschen so, wir... Also,
hallo, Patrick.
Es muss, man muss ja... Hallo, Gregor.
Na? Nach langer Sommerpause...
Mon chéri.
Sind wir wieder
dabei. Rocher und wir sind wieder da.
Ja, ist so. Ja, ist so. Ah,
habe ich lange Jahre gemacht damals.
Ja, was hast du gemacht?
Rocher ist wieder da. Die Sommerpause ist zu Ende.
Als Sprecher.
Als Sprecher. Um das ja, als was denn sonst?
Ja, das muss man noch aufklären. Weißt doch nicht jeder Hörer, dass du...
Ja, Hörerin
weiß noch nicht, dass du
auch
das Geld verdienst.
Mit ja, verrückt.
Ja.
Solange das noch
Rocher.
Geht. So ja. ist's. Nein, ja. das hatte ich tatsächlich mal gemacht. Rocher.
Okay.
Die Sommerpause ist zu Ende.
Warum haben die denn überhaupt die Sommerpause gemacht?
Weil die Schokolade im Sommer schmilzt. Aber ich glaube, es ist mehr so ein Marketing-Ding. Weil du kriegst ja tatsächlich, also ich weiß nicht,
es gibt ja viele Supermärkte mit Klimaanlage schon. Ne?
Verrückt. Jetzt, wo du es sagst.
Ja.
Ich glaube, das war jahrelang so ein Marketing-Ding, dass die gedacht haben, komm, jetzt machen wir irgendwie einen Monat.
Ist das so?
Ja, wahrscheinlich haben die sowieso.
Ich würde das recherchieren.
Ja. Glaub mal bloß, dass bei Ferrero das ganze Jahr über produziert wird. Die haben doch nicht irgendwann im August dann irgendwann eine Sommerpause. Ja, in Italien bestimmt, aber ich glaube ansonsten
ich
nicht.
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht beim
es ist so viel Fake auf dieser Welt.
Vielleicht ist Claudia, aber Milka wird ja auch weiter produziert
so
und Rittersport.
Und Claudia Bertani war doch auch eine ganz große Lüge.
Ja, genau.
Diese Kirschen-Experte.
Gibt sie gar nicht?
Ach.
Bist du sicher?
Ja, den Weihnachtsmann, gibt's den? Den gibt's.
Der ist ja bei Coca-Cola.
Komm, lass uns
gestellt.
Mal Hallo sagen und
Hallo.
Anstoßen. Wir stoßen mit Wasser
lecker
an.
Lecker Wasser.
Monika ist wieder bei uns. Mhm. Hallo, Monika.
Mund ausspülen, so wichtig.
So wichtig. Mein Freund, wie war dein Sommer?
Ja, ein bisschen verregnet, ne? Ich war noch nicht weg, aber...
Das ist schade.
Ja, macht nichts.
Aber das ist dein Leben.
Ja, das ist... Und wie ist dein Leben? Du bist mit den Reichen und Schönen. Machst du einen Ringel rein?
Und ganz schön reichen.
Ja, genau. Ja,
mach ich Ringel, Rangel, Rose.
Auf Butter der wunderbaren Insel Sylt.
So ist's, ja. Aber das war die Sonne.
Ja, da war ja, die Sonne. Natürlich, da wo du bist, ist Sonne.
So. Geh nie hinter mir, dann kriegst du einen Sonnenbrand.
Ja, hast du irgendwas Leckeres gegessen dort? Scholle.
Nein, ich habe sehr viel gekocht tatsächlich. Okay. Für unseren Kochbuch-Check-Podcast habe ich sehr viel aus Kochbüchern gekocht.
Okay.
Gar Köstliches.
Okay.
Und war sehr nachhaltig unterwegs, muss ich sagen. Es gibt ja auf Sylt auch einen Landmetzger und Landschlachterei und so, wie man das nennt, und einen Gänsehof. Und da habe ich eingekauft.
Okay.
Das ist, und dann kommt man mal... Habe ich mich sehr lange auch mit denen unterhalten. Also dann kommt man mal so ein bisschen runter und denkt so, ja, das, was viele immer propagieren, man muss nicht jeden Tag Fleisch essen, man soll das auch nicht. Ja, das ist dann auch so. Weil man weiß, man lernt das gute Stück Fleisch dann zu schätzen, wenn man so eine Lammkeule kauft. Oder
auf Sylt. Und dafür einen Monatslohn von Durchschnittsverdiener ausgibt.
Sag mal.
Ja, nein, das ist günstig.
Also eine Lamm, was schätzt du denn, was kostet eine Lammkeule?
Das 75,90 Euro.
Na also.
Siehst du, habe ich recht oder
ja,
habe ich recht?
Hast du. Ja, also fast 80, ne? So.
Ja. Ja. Ja, okay. Das ist ja schon viel Geld.
Das, so. Ja, natürlich.
Ja.
Das ist ja aber auch nichts für zwei Personen.
Okay.
Da machst du ja sechs Personen glücklich.
Ja.
So, und Mutti weiß ja, wie man das macht. Ja. Wir hatten Gäste, also habe ich für vier gekocht und da war immer noch über und das wird weggefroren für schlechte Zeiten.
Für einen Hund oder so.
Nein, bist du, also, wie bist du denn heute drauf, sag mal? Bin ich, bin ich dein neues Feindbild oder was?
Nein.
Leptosom. Also es ist doch nicht schön, wie du mit mir sprichst. Pückmicker, ja. Nein, und das war schön. Und auf den Markt gehen und nach Saison und so einkaufen.
Wie machen die Leute das eigentlich? Also Sylt ist ja ein relativ teures Pflaster. Hm?
Das
aber da
stimmt
gibt es
nicht.
Wirklich.
Wenn du in Restaurants gehst, ja. Da sind die zum Teil, gehen die steil.
Ja, komm. Also die Mieten sind jetzt auch...
Das ist richtig. Das ist auch
so. Also Wohnen und Essen ist schon mal teuer. So, was bleibt denn da noch? Klamotten
sind
steil,
und
billig,
Rewe.
Meinst du?
Aldi und Rewe.
Nein, ich sag, wie so ein Bauer da überlegt, wieso der seinen Grund und Boden nicht einfach verkauft und sich einen Lebensabend macht auf dem Festland.
Ich glaube, das darf er nicht. Er darf ja nicht so ein Weizenfeld als Bauchgrundstück ausloten. Das geht ja nicht.
Ja, ich frage mich, wie man so lebt als normal Normalsterblicher und mit einem normalen Job auf so einer Insel?
Also ich darf dir ja sagen, dass wir da oben auch tatsächlich normalsterbliche Menschen, was auch immer du als normalsterbliche Menschen bezeichnest. Was haben die denn dann für Jobs, normalsterbliche?
Ja, also Verkäufer und ja, Service.
Ja, genau. Oder die Blumenfrau. Ja. Genau. Oder der Werksmechaniker ja, in einem Hotel. Genau, die beiden beispielsweise kenne ich so. Und die wohnen in einem kleinen Hütchen in Kaitum und freuen sich des Lebens. Und gehen natürlich nicht in die Restaurants, wo die Touristen hingehen.
Haben die geerbt oder wie was? Machen die
das? Die haben da gemietet. Mieten sich das. Okay. Aber die verdienen nicht schlecht, möchte ich mal sagen.
Gut.
Also sie ist Floristin und er ist so Mann für alle Fälle.
Grüße gehen raus.
Ja, nein, das ist alles gut.
Gut.
Alles gut.
Gut.
Man trifft sich morgens im Watt mit dem Hund.
Okay, gut. Freut mich, dass es auch noch normale Menschen gibt.
Also.
Ja, was denn? Ja, was denn?
Du hast Vorstellungen, das weiß ich nicht. Also es gibt doch überall normale Menschen.
Ja, wenn ich hier durch Hahnwald fahre, Köln-Hahnwald, da gibt es keine normalen Menschen.
Nee, da gibt es ja auch die Dinge des täglichen Bedarfs. Kannst du da nicht?
Nein, gibt's nicht.
Furchtbar, das geht nicht.
Gibt's nicht.
Da siehst du nur einen so einen Betonklotz nach dem anderen. Ja, Grüße gehen raus.
An Harald Schmidt, Oliver Pocher,
wie sie alle heißen. Ja. Die wohnen doch da alle.
Ja.
Tja. Ja. Gut. Und haben ihre Personaltrainer und sowas.
Aber hier geht's, wir schweifen ab, oder?
Absolut.
Wir schweifen.
Wir sind eigentlich ein Kochbuchcheck und kein Promi-Schandtat. Also, pass mal auf.
Ja.
Um das jetzt mal runterzubrechen. Ich habe ein Buch, aus dem ich auch dort oben gekocht habe. Gar Köstliches, gar vieles.
Okay.
Kann man auf unserer Internetseite sehen, was ich da alles getan habe. Ist online.
Mhm.
Und damit würde ich jetzt mal beginnen.
Okay.
Check 1.
So, mein Freund.
Ja.
Es ist ein für den Verlag, in dem es erscheint, ein außergewöhnliches Buch, weil es ist nicht hart, sondern es ist weich. Aber dazu komme ich gleich.
Ein Wabbelbuch.
Alice Czarlawski, sage ich jetzt mal, so heißt sie, oder Alice Czarlawski. Ja? Ich sag Alice Czarlawski.
Ja.
Ist 1985 in Georgien geboren. Und ihre Mutter und Vater waren, hört, Professoren in Computerwissenschaften im IT-Bereich. Okay. 1991 ist sie nach Australien gezogen. Damals sprach sie nur Georgisch und Russisch.
Deswegen auch Czarlawski.
So.
Ja.
Das ist schön, dass du mir folgst. Aber kein Wort Englisch.
Ja.
Sie war eigentlich Lehrerin, ist dann aber als Hobbyköchin und Teilnehmerin bei Masterchef Australien, das gab es, ist sie aufgefallen, durchgestartet, hat dann mehrere Artikel geschrieben im The Guardian und zahlreiche Kochbücher veröffentlicht, die allesamt Bestseller wurden. Und immer geht es um Gemüse.
Mhm.
Fun Fact, das ist witzig, sie ist gar keine Köchin. Also sie hat das nie gelernt, ist Autodidaktin. Wie und wodurch, das habe ich jetzt wirklich lange habe ich recherchiert und auch dein geliebtes Chat-GBT befragt und so weiter und so fort. Wodurch ist sie eigentlich so steil gegangen? Wie funktionierte das? Ich habe aber leider nichts dazu finden können.
Okay.
Also von jetzt auf gleich ist diese Autodidaktin zack durchgestartet.
Mhm.
Na, Kochbücher, paff. So, Salads Every Day heißt das Buch. Im englischen Original heißt es Salad for Days.
Okay.
Jetzt weiß ich nicht, was besser ist. Salads Every Day sind Salate für jeden Tag und Salad for Days ist Salat für Tage. Ich weiß nicht, warum man das im Deutschen jetzt anders gemacht hat. Auf jeden Fall ist das ihr viertes Kochbuch und der Titel ist Programm. Du kannst dreimal raten, worum es in diesem Buch geht.
Du hast Salate gekocht.
So, ich habe natürlich nicht Salate gekocht. Ich brauche nochmal so. Kannst du mal bitte Monika bitten, sie soll hier Schnaps reintun? Hast Salate gekocht. Jetzt könnte man meinen, jetzt pass mal auf, Hase, jetzt beruhig dich mal ein bisschen.
Ich bin ruhig.
Jetzt könnte man meinen, naja, so ein bisschen Gemüse und ein Dressing dazu, das war's dann. Ne? Weit gefehlt. Vielleicht aber erst einmal zum Buch selbst. Es ist im DK Verlag erschienen, kostet 24,95 Euro.
Grüße gehen raus.
So. Und hat eine etwas größere Form, als man es vom Verlag kennt, also als von diesem DK. Und es ist ein Softcover-Buch, also weich gebunden. Man nennt es flexible Bindung.
Okay.
Wie ein Magazin. Ja. Wenn man daraus kocht und will, dass die Seiten offen bleiben, ist das natürlich etwas anstrengend. weil es natürlich nicht so offen liegen bleibt. Man muss dann knicken und machen und tun.
Außer man hat den Alfredissimo Kochbuchständer.
Ja, außer man hat den. Warum man das Buch jetzt so gebunden hat, weiß ich nicht. Aber im englischen Original ist es auch ein Softcover-Buch. Okay. Also hat man das wahrscheinlich übernommen, über australischen Original, wo auch immer. Ja. Es sind 80 Rezepte auf 240 Seiten. Das ist wieder was für dich zum Nachrechnen. Das Buch startet erstmal, und das fand ich ganz großartig, mit einem Brett oder sagen wir einer guten Ansage der Autorin selbst, wie man dieses Buch zu verwenden hat. Schon auf Seite 20 finden sich nämlich dann aufgelistet etwa 80 verschiedene Dressings.
80?
80. Okay. Also so. Ja. Und zu jeder Stimmung oder Geschmack auch den passenden Salat. Oder die passende Soße. Das geht dann also, das sieht man, möchtest du blättern?
Ja, ich blätter.
Auf Seite 20, blätter doch mal, hast du was zu tun. Ja. Das reicht dann von
das ist so Krokoprint oder so, oder Reptil.
Ja, Krokoprint. Es reicht also von würzig oder fruchtig-zitronig bis hin zu cremig-gehaltvoll oder fröhlich-leuchtend bis hin zu knackig-crunchy. Das alles natürlich zum Thema Salat oder Gemüse. Sprechen wir mal besser von Gemüse.
Gut.
Und wenn das noch nicht reicht, das fand ich auch wirklich toll, das muss mal gesagt werden, weiter hinten im Buch gibt es dann noch ein Gemüseregister, wo man nach Gemüsesorten gucken kann und ein alphabetisches und auch wieder nach Zutaten sortiertes Rezeptregister.
Oh, sehr gut.
Das alles, wie gesagt, ist, finde ich, schon mal eine Bank. Ne? Und macht Spaß, dieses Buch durchzublättern, wenn es um Salate geht und wenn man mal einfach sagt, so, ich möchte jetzt heute mal Gemüse machen und es ist gerade Saison, dann guckt man nach und kann im Handumdrehen loslegen. Ja?
Ja.
Fehlt dann nur noch die Einteilung des Buches. Und das ist natürlich klar, es ist jetzt, macht jetzt vor, Hauptspeise und Dessert macht jetzt hier wenig Sinn. Czaslawski unterteilt also nach warmen und nach kalten Tagen, also nach Sommer- und nach Wintersalaten. Das kommt mal ab und an ein bisschen durcheinander, wenn es um Weißkohl geht und so mit Dingen.
Wer weiß, was wann in Australien wächst.
Ich könnte, so, das weiß ich auch nicht, wann das da so wächst, aber wahrscheinlich gerade umgekehrt wie bei uns, ne? Aber man weiß natürlich, was Wintergemüse ist, ne? Das ist Beete und so weiter und so fort. Das passt dann auch, aber manchmal sind Kraut auch beim Sommer drin. Aber das eine ist dann halt mit ein bisschen mehr, wie auch immer. Noch eines vorweg, man möge sich für dieses Buch, nicht nur für dieses Buch, aber es ist unabdingbar, ein gutes Messer zulegen und einen guten Gemüseschneider oder Hobel. Ein Tomatenmesser wäre nicht schlecht, ein Schälmesser und vielleicht auch noch eine kleine Küchenmaschine. Da reicht aber meines Erachtens nach das Zubehör vom Zauberstab. Da ist ja oft so eine Dose oder so ein kleines Ding, das reicht völlig. Aber das macht das Umgehen oder macht den Umgang mit diesem Buch um ein Vielfaches leichter. Und dann kann es auch schon losgehen.
Was wird denn da so gehäckselt?
Vieles. Auch die Soßen, die dann halt, diese Dressings, die du dann pürierst und so.
Ja.
Also an warmen Tagen geht es dann los mit einem sehr leckeren, das war mein erstes Ding, Mais Romana und Tomaten mit Paprika Chili Mayo Salat. Okay. So muss man das. Mais Romana und Tomaten mit Paprika Chili Mayo Salat.
Ja.
So. Was ich ganz geil finde in letzter Zeit, ich muss wirklich sagen, dieser Mais liegt ja immer verpackt im Supermarkt, ne, diese Zweierdinger da.
Und oft, der vakuumierte, gekochte.
Genau, da traut man sich oft nicht. Das ist aber eigentlich geil.
Ja, das ist super.
Das Zeug ist mega. Du schneidest das runter und es ist viel besser als das aus der Dose.
Ja,
ne?
das stimmt.
Das ist geschmacklich ein ganz anderer Schnack.
Das
also das muss man wirklich
sagen. Und es hält ja fast so lange wie eine Dose.
Ja, klar.
Das hält ewig.
Ewig,
ne?
Ja. So. Oder was ich gemacht habe, ist glänzende Tomaten mit Kefir-Dressing. Ist auch geil. Bohnenduo. Es war ja Bohnenzeit, frische Bohnenzeit. Gelbe Bohnen. Weißt du nicht, wie diese gelben langen Bohnen heißen?
Nein.
Wachsbohnen.
Ach so, doch, wusste ich doch.
Wusstest du doch, ne?
Ja.
Kannst du nochmal zurückspulen, kannst das Nein rausschneiden. Das ist unfassbar. Bohnenduo mit Petersilienvinaigrette. Sehr lecker. Großartig war Tomatentonato mit Kapern. Kann man sich vorstellen, also diese Thunfischsoße mit Tomaten und frittierten Kapern, das war ein geiler Schnack. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Pfirsichsalat mit Burrata und grünem Pfeffer. Gut, sagst du, das ist, naja, gut, ein bisschen Pfirsich und Burrata. Das hatten wir, glaube ich, schon bei einem anderen Kochbuch dieses Jahr.
Ja, genau.
Sie macht aber was ganz Geiles, was ich richtig gut fand. Diese Pfirsiche werden angebraten, ja, im Ding, damit sie karamellisieren. So, und jetzt pass auf.
Ja, ich pass auf.
nicht einfach in die Pfanne, sondern da kommt, wie heißt das Papier, dieses Backpapier dazwischen und dann karamellisieren die trotzdem aus. Okay. Sehr geil. Und dann hast du die Pfanne natürlich nicht matschig, aber ja, du hast einen geilen Pfirsich nachher. Okay. Richtig geil, der suppt so ein bisschen aus, karamellisiert. Mhm. Mega. Guter Tipp, einfach gut, so Backpapier. Sehr lecker. Oder auch ein Zucchini-Edamame-Salat mit eingelegtem Ingwer. Großartig. Bei den heißen Tagen geht es dann los mit heißer Käseplattensalat mit Honig-Walnuss-Dressing, Kalmar-Muschelnudelsalat, Blumenkohl-Feta-Salat mit Rosinendressing.
Da muss man dann tatsächlich überall doch ein bisschen kochen auch, ne? Sehe ich richtig.
Ja, ja, also ein bisschen was hier, aber nicht den Salat kochen.
Ja, das ist klar, aber das sind dann schon gekochte Gemüse, die dann aber kalt serviert werden.
Du musst das Gemüse auch mal vorkochen oder blanchieren. Ja, das musst du machen. Du musst die rote Beete mit Walnüssen und Garo, da habe ich auch, was ist denn jetzt Garo? Georgisches Pesto nennt sich das.
Okay.
Die musst du, rote Beete musst du im Ofen schmoren. Mhm. Und da muss ich sagen, weißt du, da erinnere ich mich wieder an unsere sensationelle Idee, die leider noch kein Kochbuchverlag bei uns abgefragt hat.
Der
Bratschlauch. Wir hätten ja ein Kochbuch könnten wir zusammenstellen mit Bratschlauchrezepten. Ja. So. Wenn du rote Beete im Ofen garst, bei, sagen wir, wie die meisten Rezepte das vorschlagen, bei 200 Grad, beziehungsweise 180 Umluft, 200 Grad, dann sagen auch hier bei der Garzeit, dann sagen die 40 Minuten und dann nochmal 20 Minuten ohne Alufolie abgedeckt. Das funktioniert nicht. Du kriegst die rote Beete nicht so weich und so geschmackig und mit Aromaten, wenn du da jetzt, wie sie es auch macht, marinierst mit Olivenöl, bisschen Zesten und so weiter und so fort, das verschwindet. Hast du das aber in einem Bratschlauch, dann wird das sensationell. Ja.
Rote Beete im Bratschlauch ist eh
so
großartig.
Ja, so, warum machst du es nicht? Ja, weißt du, der Czaslawski soll mich mal anrufen oder sollen uns mal fragen. Also, war lecker, war okay. Die Walnüsse kriegen auch mit bei ihr mit so ein bisschen Koriander, werden die dann auch in den Ofen geschoben, bei der gleichen Hitze, einfach nur 10 Minuten rein zum Rösten, wie die rote Beete, die schon drin ist, deswegen Umluft, das macht natürlich dann Sinn. Großartiger Geschmack. Nur die rote Beete ist nach einer Stunde noch nicht weich. Okay. Also selbst sie ist dann auch noch sehr, sehr bissfest. Mhm. Sie nimmt 12 oder sowas kleine rote Beete, komme ich gleich noch zu, ist im deutschen Supermarkt auch nicht mal eben so. Ne? Also, das Buch ist...
Wir sprechen ja auch prinzipiell von frischer rote Beete.
Das ist richtig. Die brauchst du ja nicht in den Backofen tun.
Ja, ist ja Quatsch. Ist ja schon gekocht.
Das Buch ist, bis auf Fisch, Pulpo, Muscheln, Sardinen, ist es vegetarisch. Mhm. Es gibt kein Fleisch, Fleisch gibt es gar keins. Noch nicht einmal Speck oder ähnliches, hätte ich jetzt vermutet bei dem einen oder anderen Dressing, wenn es mit Kartoffeln oder sowas ist.
Aber ist Australien nicht. Ist ja so eine Fleischnation, ne?
Ja.
Aber gut.
Ist nicht.
Ja.
Die Zutaten selbst, wie könnte es anders sein, sind in jedem Supermarkt je nach Saison zu finden. Also das Gemüse allein. Allein zweifarbige Radieschen sind hier nicht so oft zu kriegen. Gut, ist eine optische Geschichte, kann man austauschen. Ein Bund rote Beete ist hier auch schwierig zu bekommen, finde ich. Also du kriegst diese Knollen.
Du kriegst
sie
einzeln, ne?
Ja. Einzeln, aber ein Bund rote Beete, da möchte sie nämlich 12 verwenden oder 14 für dieses Gericht. Das sind dann so diese ganz kleinen.
Ganz kleine,
die gibt es in Spanien und Italien, gibt es die, aber in Deutschland habe ich sie noch nicht gesehen. Kailan, das ist chinesischer Brokkoli, auch schwer zu bekommen. Geschroteter Frequet, also das ist so wie Hirse oder Dings. Also es gibt so ein paar Sachen, wo man sagt, okay, schwierig, aber hey, ersetzen.
Ja.
Sie sagt auch ersetzen. Die Typografie im Buch ist die typische DK-Sache, die Aufteilung der Rezepte ist klassisch, Zutaten, eine Spalte, Rezept und so. Dennoch gilt, wie immer, auch gerade bei diesen Sachen, die Rezepte erstmal aufmerksam durchlesen, dann durchstarten. Die Fotos finde ich richtig schön, immer nah dran. Also das gefällt mir sehr. Du siehst also alles, ne, wie sie auch den Mais angekokelt hat und so. Also mir hat dieses Buch Spaß gemacht. Nicht umsonst habe ich da ganz viel draus gekocht. Es ist passt aber auch in den Sommer oder in den Restsommer, den man noch hat. Mhm. Es ist eine wirklich tolle Geschichte. Es ist ein Gamechanger, weil jeder macht, wenn er Salat, Essigöl, bum, bum, bim, so. Mhm. Da hat man mal was. Ganz andere Geschmacksrichtungen, ganz andere Kombinationen. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ob der Tatsache, dass sie gar keine Köchin ist. Da fragt man sich wirklich, Mensch, wo hat sie denn das ganze Know-how her? Ne? Deswegen hat mir das viel Spaß gemacht, das
sehr
Buch.
Gut.
Salads Every Day. Wir vergeben auch nach der Sommerpause.
Kinder kommt essen, das Essen wird welk.
Was hast du getrunken heute, sag mal? Ich möchte das auch. Kann ich das auch bestellen, was du getrunken hast?
Ja, wir vergeben Kochpot.
So ist. Entschuldigung. Null ist ganz mies.
Ja, und zehn ist
absolut
perfekt.
Top.
Ja.
So, jetzt hat dieses Buch tatsächlich auch ein Lesebändchen.
Oh.
Ich gebe diesem Salads.
Wo denn? Wo? Hast du es?
Komm her.
Hast du es abgeknabbert? Aus Versehen mitverarbeitet. Mariniert und weggeknuspert.
Ich war der Meinung, es hat...
Reingeschlobt.
War der Meinung, es hat ein Lesebändchen. Nein, es hat keins. Deswegen habe ich ja diese Papierfetzen da drin. Deswegen habe ich die Papierfetzen.
Deswegen gibt das einen Punkt.
Ich muss meine Wertung revidieren. Wo ist denn... Ah, das war in dem anderen Salat. Ah, schade. Na ja, gut. Ich komme schon total durcheinander. So, ich haus dir jetzt um die Ohren.
Ja, mach das.
Bleibt das alles drin, was jetzt hier passiert ist?
Natürlich,
gut.
Wir schneiden nicht.
Also, das ist schön. Wir vergeben Kochpots. Und war das kein... Ich wollte 8,5 geben.
Ja.
Ich gebe 8.
So. So. Das haben Sie jetzt davon.
Das, lieber DK-Verlag. Schickt mal ein Bändchen. Und schickt mal hier, die Redakteure sollen uns ja jetzt endlich mal anrufen wegen unserem Bratschlauchbuch.
Ja.
Oder?
Natürlich.
Und wir haben ja mit vielen Sterneköchen und Köchen gesprochen. Die haben alle Rezepte.
Die haben alle Bock.
Alle Bock.
So. Die haben alle richtig Bock.
Richtig Bock.
Ja.
Ja. Ne?
Wir machen aber ein
von
Geburtsverfahren.
Sylt bis Mallorca. Ne?
Also wir machen ein Geburtsverfahren.
Wir nehmen doch nicht jeden.
Nein.
Sie haben alle,
der am meisten bezahlt.
Sie konnten alle ihre Rezepte einreichen und wir haben.
Achso, ich meine von Verlagen.
Achso.
Ein Geburtsverfahren.
Ach ja, stimmt. Die sollen sich bewerben.
Ja,
da geht es natürlich auch um.
Ja,
ne? Klar.
Zaster, Penunzen.
Penunze, Knete, Kohle, Kies. Ja, klar.
Ja.
Wer das beste Angebot macht?
Ja,
wir haben die besten Rezepte.
Ja, so sieht's aus.
Und das Ding geht steil.
Ja.
Guck mal bloß.
Der Bratschlauch.
So, mein Freund.
Ich habe auch ein Buch dabei. Ich fange an zu stottern. Ja.
Check 2.
Du guckst auf die Uhr, musst du mal weg, oder?
Ich hab.
Frag mal.
Ich glaube, du hast einen Clown gefrühstückt heute,
ja,
oder?
Und hat komisch geschmeckt.
So.
Ich habe dabei alles in die Mitte. Wir bleiben hier im Sommer, im Spätsommer. Das ist ein mediterranes Sommer-Feelgood-Kochbuch von Onur Elsi und Elisabeth Patrikiou.
Mhm.
Der Autor, Onur Elsi, der ist in Ankara geboren, aufgewachsen in Istanbul, hat dann in Bilbao gelebt und dort auch sein Abitur gemacht, studierte später in Deutschland Geschichte und Sozialwissenschaften, ist jetzt einer der prägenden Figuren in der Hamburger Gastroszene, hatte früher mit seinem Bruder, die kennt man vielleicht, Kitchen Guerilla, die haben Food-Events an ungewöhnlichen Orten gemacht und veranstaltet. Die wurden auch 2020 Gastronom des Jahres, 2022 wurden sie Caterer des Jahres. Er trennte sich dann von seinem Bruder. Heute ist er Pop-Up-Koch und macht zahlreiche kulinarische Events, zum Beispiel die Gaumendisco in Hamburg.
Mhm.
Für die ansprechende Optik sorgte die Food-Fotografin Elisabeth Patrikiou, deren Bilder sind hier sehr großformatig, das ist alles sehr farbenfroh, sommerlich, stimmungsvoll. Du möchtest mal haben?
Bitte. Ja, ich kenne das ja, aber ich blätter es nochmal durch.
Dann
hast du die Hände frei.
Ja, das stimmt. Da werden hier die Gerichte schön zum Leben erweckt und machen Lust aufs Nachkochen. Das ist alles sehr schön. Gut gelaunt gestaltet. Der Titel ist hier Programm. Da steht das Miteinander, steht hier im Vordergrund. Alles in die Mitte feiert, so das Teilen und die Geselligkeit. Das ist also so ein Kochbuch für Freunde und Freundinnen. Und Sommerabend und lange Tafeln voller Schüsseln und Essen als verbindende Erfahrung.
Mhm.
Das Buch versammelt so 80 Rezepte. Die haben alle so einen Tapas-Charakter. Das ist also ideal zum Kombinieren, Probieren und zum Teilen. Aber man kann die ganzen Gerichte natürlich auch als Tellergerichte servieren. Das sind dann jeweils so 2 Portionen, würde ich sagen. Die Gerichte sind alle, das ist alles, sagte ich schon, so sommerlich, unkompliziert, aromatisch und die funktionieren auch, die Rezepte. Zutatenlisten sind kurz, das meiste gibt es im Supermarkt. Und das klappt alles easy nebenbei. Da sind aufwendige Verrenkungen am Herd nicht nötig. Gegliedert ist das Ganze in vier Hauptkapitel. Das sind die Orte rund ums Mittelmeer. Levante, Türkei, Griechenland und das westliche Mittelmeer. Meinen Sie Italien, Spanien, inkludiert auch Portugal, auch wenn es nicht am Mittelmeer liegt, weil es eine ähnliche Küche hat. Nordafrika hat Onur ausgelassen. Ja. Das fängt immer an, jedes Kapitel, mit allgemeinen Informationen zur jeweiligen Küchenkultur, bevor es zu den Rezepten übergibt. Schön an den Rezepten ist, dass die sind ja, wie gesagt, alle relativ einfach. Es gibt aber öfter so kleine Tipps, Alternativen oder Besonderheiten, wie zum Beispiel, es gibt wirklich leckeren Hummus, hier Hummus mit geröstetem Blumenkohl. Da sagt er zum Beispiel den Tipp, so viel wie möglich von den Außenhäutchen von den Kichererbsen entfernen. Das gibt halt, das ist kommt der Konsistenz zugute. Das stimmt, das Hummus war großartig. Ne? Ich habe tatsächlich mir mal die Mühe gemacht, die ganzen Dinger abzupiddeln.
Ja, du hast ja auch sonst nicht viel zu tun.
Ja, das stimmt, genau, das stimmt. Ne? Ansonsten hier, es fängt ja an mit Levante. Lammspieße mit Sumach-Zwiebeln zum Beispiel. Ich weiß, Sumach kennt man, glaube ich, mittlerweile. Ne? Das ist ein Döschen ist das, genau. Gewürz. Das ist ein Döschengewürz.
Naja, ich habe es in der Dose, da steht ja, Sumach drauf.
Ja, ja.
Entschuldige bitte.
Ja, genau. Das sind übrigens die Beeren des Gerber-Sumachs, ne? Oder Essigbaums auch. Es ist so ein fruchtig-säuerliches Ding, zitronig ein bisschen. Ne? Das wird im Orient sehr viel genutzt. Es gibt hier Falafel mit Tahinsoße, Aubergine mit süßen Zwiebeln und Granatapfeln. Dann haben wir das Kapitel Türkei. Das ist, finde ich, so der heimliche Star hier. Das sind wirklich außergewöhnliche Rezepte. Zum Beispiel in Olivenöl konfierter Sellerie mit Orangen, Möhren und Forellenkaviar. İçli-Köfte mit Walnuss-Hackfleischfüllung und Isotbutter zum Beispiel. Diese İçli-Köfte, die Köfte, das ist quasi wie ein Knödelteig aus Bulgur, Hartweizengrieß und Hackfleisch. Okay. Und in denen wird das gewürzte Hack und die Walnüsse wird das ummantelt. Ne? Ja, und die Isot-Butter kannte ich auch noch nicht. Das ist ein Isot ist eine fermentierter türkische Chili-Sorte. Schöne Sachen. Bunte Beeten jetzt mit Ziegenkäse, Cassis und Walnuss-Crumble. Ein Pistazien-Kebab mit gegrillten Zwiebeln, Aprikosen und Labneh. Gegrillte Aprikosen, glaube ich, gerade sehr im Trend. Ne? Da kommen Aprikosen, Pfirsiche aus der Pfanne. Kommen
gut, grade, wenn Zeit ist. Ne?
Ja.
Ist ja jetzt kommt im uns, Sommer war das
ja,
jetzt.
Aber kommt uns oft entgegen. Mhm. Oder gefüllte Weinblätter mit Sauerkirschen. Mhm. Dann gibt es Griechenland. Mhm. Feta im Sesammantel mit geschmortem Gemüse. Oder ein griechischer Salat mit Dakos. Dakos ist ein griechisches Brot, kann man auch normale Croutons nehmen. Das westliche Mittelmeer kommt dann Honigmelone mit Feta, Raki, Ramon und Fenchelsamen. Da hat er so ein bisschen Spanien und Orient gemischt. Rote Spitzpaprika mit Ricotta, Haselnüssen und gebeiztem Eigelb. Das gebeizte Eigelb finde ich spannend, das ist eine ganz coole Sache. Findest du doof?
Nein. Wieso? Nein, wieso?
Da legt man Eigelbe in Salzzucker ein für genau. 5 Tage im Kühlschrank. Und dann werden sie hart
und dann kann man sie reiben.
Ja, dann werden sie getrocknet, erst nochmal im Ofen kurz. Ja. Ne? Und dann kann man die reiben über Salat, über Pasta, über Brot. Ja. Vitello Tonato hat er mit Petersilienpesto und Croutons. Albondigas mit gegrillten
Albondigas.
Albondigas.
Albondigas.
Albondigas.
Aufs I.
Ja.
Mhm.
Aufs I?
Aufs I. Albondigas.
Okay. Mit gegrillten Paprika, das sind kleine Frikadellen, sind das. Ne?
Das ist so. Polpette, sagt der Italiener.
Ja, Frikadellen.
Frikadellchen, sagt der Kölner.
Ja.
Ja.
Auch noch ein Rezept für ein Ciabatta oder eine Ligusche.
Für was? Ciabatta?
Ciabatta.
Okay.
Ja.
Ja.
Ciabatta.
Ja.
Kennst du das Brot?
Ich kenne das.
Ja. Ligurische Focaccia hat er auch noch drin. Also 80% der Rezepte sind vegetarisch und das ist alles so eine recht einfache, wunderbare, sommerliche, gute Laune Küche. Mhm. Die Sachen, die ich gemacht habe, das hat alles perfekt, war jetzt keine Herausforderung, wunderbar funktioniert, alles lecker, alles verpackt in einem sehr schön gestalteten Buch. Das Ganze übrigens erschien im GU Verlag, für 40 Euro ist das zu haben. Das ist eine klare Empfehlung für alle, die eine einfache, mediterrane, gute Laune Sommerküche mögen. Und wir vergeben ja Kochpots von 0 bis 10, wie gerade schon gesagt. Und ich gebe diesem Buch 7,5 Kochpots.
Das ist doch schön.
Na?
Dann hat es dir doch sehr viel Freude gemacht.
Ja, völlig. Das ist eine gute, ja, unkomplizierte Sommerküche. Und wir haben uns mit Elli und Ono unterhalten. Und da hören wir mal rein. Ne?
So soll es sein.
Ja, und bitte.
Das Interview.
Dann sage ich mal guten Morgen, Elli und Ono. Herzlich willkommen bei uns im Kochbuchcheck Podcast. Wie schön, dass ihr da seid.
Wie schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, ja, ganz mal
danke
schauen,
für die Einladung.
Mal schauen, genau.
Es soll hier und heute um euer noch immer relativ neues Kochbuch gehen. Gemeinsames Kochbuch, alles in die Mitte.
Richtig.
Jetzt mal zum Titel, alles in die Mitte ist ja erstmal eine, ist ja eine starke Aussage. So, abgesehen jetzt von der wörtlichen Bedeutung des Servierens, welche Botschaften über das Essen und Gemeinschaft möchtet ihr denn gerne vermitteln?
Darf ich ganz kurz, guck mal, jetzt unterbreche ich dich sofort, Onur, aber nee, das liegt mir wirklich am Herzen, das zu sagen. Also Onur ist der Hauptautor von diesem Kochbuch. Und ich habe das Ganze zusammengebracht von Anfang an, dass das überhaupt so entstanden ist, und die Fotos gemacht. Aber die ganzen Texte und Rezepte, das ist alles von Onur. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber das ist mir sehr wichtig. Also, ja.
Ist trotzdem unser gemeinsames Projekt und wir haben natürlich sehr viel darüber gesprochen.
Ein Buch ist immer ein gemeinsames Projekt. Also jeder Einzelne, der daran beteiligt ist, gehört einfach zu diesem Buch. Trotzdem ist mir das wichtig, weil es ein Unterschied ist und die wunderbaren Rezepte und Texte sind von Onur. Und jetzt bin ich ruhig, Onur, und lass dich aussprechen.
Nee, alles gut. Ich glaube, das ist halt, ich meine, die Aussage ist ja ausschlaggebend, weil Essen ist ein sozialer Akt. Ja, also es gibt natürlich ein Thema Nahrungsaufnahme und Überleben. Ne? Das sehen wir heutzutage auch immer wieder mit allen Krisen, wie wichtig das ist, der Zugang zum Essen. Aber abgesehen von diesem Part, dass es halt überlebenswichtig ist, das ist vor allem ein sozialer Akt. Das heißt, Essen bringt Menschen zusammen aus verschiedenen Kulturen, auch aus derselben Kultur, Familie, Freunde, Bekannte, Fremde. Und das ist für mich genau das, deswegen alles in die Mitte. Also man schmeißt alles in die Mitte, man teilt zusammen. Das ist sehr wichtig, das ist für mich ein super wichtiger Aspekt. Vor allem auch deshalb, weil ich halt mit dieser Art von Küche und Esskultur aufgewachsen bin. So, ne? Also das ist für mich in mein DNA drin letzten Endes. Oder ne? Und mein kulinarisch-kulturelles Erbgut sozusagen. Und deswegen auch alles in die Mitte. Also als wir das Buchprojekt schon, Eli auf mich zukam und meinte, sie hat einen Verlag, die hätten eine Idee, möchten ein Buch machen, so ein bisschen Tapas und um die Welt. Dann habe ich gesagt, ja, finde ich eigentlich ganz schön. Aber man müsste das ein bisschen eingrenzen, vor allem wenn man das mit einem Autor macht, müsste man das auch so machen, dass das halt auch authentisch ist. Ne? Also ich kann auch perfekt Spanisch, habe auch Verbindung zu Südamerika, aber jetzt den 30. Ceviche-Rezept zu machen, wäre ein bisschen abgedroschen. So, und dann habe ich gesagt, eigentlich ist unser Kulturraum, und das ist auch mit Elli natürlich auch der perfekte Match, weil sie Griechen, ich Türke, wir beide Mittelmeerbürger auf den beiden Seiten der Ägäis, also mehr geht's ja nicht. Und witzigerweise, meine Familie hat, ich habe Vorfahren aus Griechenland und Mazedonien, Albanien und Jugoslawien und sie umgekehrt aus Anatolien, also passt ihr auch perfekt. Und am Ende, dieser Kulturraum ist ja für mich ja Mittelmeer. So, ne? Bewusst auch schon eingegrenzt, so ein bisschen von Osten bis Westen. Also Nordafrika habe ich nicht ausgeschlossen, dennoch habe ich keine große Verbindung dazu. Und das kann sich in Zukunft verändern, weil ich glaube, die essen auch genauso, also sehr ähnlich. Mit ein paar unterschiedlichen Zutaten, vielleicht ein bisschen schärfer. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich halt diese Aussage ganz klar, alles in die Mitte, weil wir teilen. Wir teilen eine Kultur gemeinsam, wir teilen das Essen, wir teilen Gedanken und wir tauschen uns aus. So.
irgendwie ist das ja entstanden in so einer, ich weiß nicht, sechswöchigen oder was, Pop-Up-Reihe bei dir in Hamburg. War das vorher klar, dass das ein Buch wird oder kam das hinterher?
Das hat nichts damit zu tun gehabt. Nee, okay. Das hat sich natürlich, also für mich war zum Beispiel total klar, als diese Idee da war, dass da habe ich sofort an Onur gedacht. Onur ist in der Türkei aufgewachsen, zur Schule gegangen. Er hat in Spanien gelebt, dort sein Abitur gemacht. Ich weiß, er kennt Griechenland teilweise besser als ich. Also wirklich sehr bereist und er kocht eben auch so, wie er reist und wie er lebt. Und da, als es dann darum ging, so dieses einmal quasi um die Welt, was natürlich in einem Buch ja nicht fassbar ist, deswegen haben wir auch dieses alles in die Mitte und das Thema Mittelmeer genommen, da habe ich mir nur gedacht, er lebt das halt einfach auch und so kocht er und Onur macht halt immer wieder seine Pop-Ups und seine Veranstaltungen und das haben wir dann halt mit natürlich integriert, weil es natürlich perfekt, wenn er eine Veranstaltung hat. Ich finde es ja auch ganz schrecklich, Essen wegzuwerfen. Das ist ja auch immer so eine Sache bei so einer Kochbuchproduktion, dass ich wirklich auch immer schaue, dass das, inwieweit wir das auch integrieren können in dem echten Leben, wo man eh schon gewisse Dinge kocht, weil man sie kocht und nicht extra für dieses Buch. Ja.
Also hatte dieses Pop-Up gar nichts mit dem Buch zu tun?
Nicht direkt, am Ende ist es so ein bisschen in sich, also bei mir ist so ein bisschen in dem Jahr, als wir mit Elle darüber gesprochen haben, war ich gerade von meiner alten Firma ausgestiegen. Mhm. Ich war ja Teil der Kitchen-Gerie in Hamburg schon viele Jahre mit aufgebaut, also fast über 13, 14 Jahre. Das war schon eine lange, prägende Zeit. Und da war ich so ein bisschen auf der Suche, ne? Was mache ich jetzt als nächstes? Klar, die Küche stand für mich halt im Mittelpunkt, weil ich dachte, okay, ich habe jahrelang gekocht, die Jahre davor auch ein bisschen weniger, mehr Verwaltung gemacht, wenn man so über 40 Mitarbeiter hat. Und der hat tatsächlich so mehr so ein Geschäft aufgebaut. Und dann habe ich gemerkt, ich habe eigentlich Bock wieder zu kochen. Und Thema Wein interessiert mich sehr, deswegen habe ich auch meine Sommelier-Ausbildung abgeschlossen. Währenddessen, und dann kam Eli mit dem Projekt, dann haben wir ein bisschen gesprochen, mit dem Verlag uns einig geworden. Die waren auch super supportiv, muss ich sagen. Also die haben echt alles abgenickt, was wir halt vorgeschlagen haben. Wir haben gesagt, das ist die Idee, das machen wir jetzt. Und das war klar, dass sie das machen. Also sie waren sogar so nach den ersten Gesprächen, im Moment mal, ich glaube, das ist halt, weil die wollten erstmal ein kleineres Buch machen. Und dann, als wir dann die Idee vorgestellt haben, die waren so im Moment, weil wir müssen das größer machen und fetter machen. Und das ist schon so ein Exemplar. Ich so, ja, okay, alles klar. Und ich hatte mal bewusst mir so ein Jahr so ein bisschen Sabbatical eingeräumt, währenddessen natürlich immer wieder so Projekte gemacht. Und dieser Pop-Up war parallel zu dem Buch eigentlich meine Idee mit der Weinbar Speis und Trank, das, was ich jetzt aktuell mache als Projekt, der reist. Und das war die erste Auftaktreihe. Mhm. Also ich hatte schon mein Event gemacht im Oxhoft in dem Weinhandel in Hamburg bei meinem Freund Christian. Und dann dachte ich, ich muss mal so dieses Restaurantkonzept ein bisschen austesten. Dann habe ich gesagt, okay, wer sind die besten Weinhändler der Stadt? Ich habe alle zusammengetrommelt, alle zwei Wochen, drei Tage, immer Donnerstag bis Samstag richtig Restaurant gespielt. Und jedes Mal auch gab es eine andere Weinkarte, dadurch auch eine andere Speisekarte. Und ich hatte natürlich die Idee, wenn ich schon mal das mache, dann kann ich hervorragend jede Woche die Karte so verändern, dass ich immer 10 Gerichte drauf habe, die zufälligerweise in dem Buch vorkommen. Das heißt, ich bin halt BWLer, ne? Das heißt, ich kann schon Produktion und Projektmanagement.
Okay.
Deswegen dachte ich so, okay, ich optimiere mal den Prozess und war auch super, weil die Teller waren getestet, auch gefeedback bei den Gästen. Wir haben immer nicht am ersten, sondern am zweiten Tag geshootet, weil dann saßen auch die Teller so richtig, so, ne? Wusste ich ganz genau, wie ich anrichte. Und war natürlich total schön. Und wir waren auch, muss ich echt sagen, ich glaube, wir waren auch ziemlich schnell. Also wir haben teilweise in 4 Stunden 10 Rezepte geschossen.
Ja, super.
Ja, weil alles perfekt, halt, muss man wirklich sagen, weil alles perfekt vorbereitet gewesen ist. Und eben, dass wir am zweiten Tag geshootet haben, nachdem am ersten Tag du ja schon alles ausgetestet. Dann natürlich auch mit diesem, wie richtet man was an, dass es schön aussieht. Und ich bin ja sowieso immer dafür, alles sehr echt zu machen. Also nicht zu viel gekünstelt und auch nicht zu stylisch, obwohl jetzt dieses Buch schon eher stylischer geworden ist, auch wenn man das mit anderen Kochbüchern von mir vergleicht, weil es halt auch, also zu Onur passt und zu diesem Thema gepasst hat. Also für mich ist es ja immer so eine Gesamtkomposition, dass ich immer sage, was für ein Thema, was für eine Autorin oder ein Autor Und dementsprechend ja, setze ich das dann um. Und wir haben aber natürlich dazu noch extra Shootings gehabt, dass Uno mit was nicht glücklich gewesen ist oder ich. Wir haben zusammen gegrillt mit Freunden. Das waren zum Beispiel auch sehr, sehr schöne Momente, weil wir gesagt haben, es geht ja um dieses Alles in die Mitte. Das heißt natürlich, ja, möchten wir diese Momente auch mitnehmen, diese Energie für dieses Buch. Genau.
Aber ja, ihr habt nicht geshootet, während die Gäste da waren. Also das war schon...
Nee, die extra, direkt. Also die Einladungen da, also als wir, da haben wir gesagt, wir shooten für das Buch und haben dann Freunde von Uno eingeladen und jeder, der wollte, konnte kommen und das waren auch sehr, sehr schöne Momente, ja.
Familie-Style halt, ne? Das ist so ein bisschen, ich meine, dafür gibt es jetzt mehrere Namen inzwischen, Comfort Food, Family Style, was auch immer. Am Ende ist es für mich ehrliches Essen, so, ne? Und darum geht's ja. Das ist halt, die meisten Menschen möchten, also zum Beispiel, typisches Beispiel, Fine Dining, Sterneküche. Ich finde es sehr spannend, sehr interessant, sehr inspirierend. Aber das ist kein Alltagsessen, so, ne? Du machst das halt einmal, wenn du dir das leisten kannst, machst du das einmal im Monat. Wenn du das nicht leisten kannst, machst du das einmal im Jahr oder auch nicht. Aber das hat eine inspirierende Darstellung. Trotzdem ist es, die meisten Menschen möchten einfach so mit dem Brot durch die Soße tunken.
Ja.
Ne? Und das ist halt das, was ich auch so verkörpern wollte auf dem Buch. Und deswegen auch ist das Buch, das wir gemeinsam gemacht haben, ist auch, es sind simple Rezepte. Und die leben natürlich von den Hauptzutaten und vor allem aber auch von der Geschichte.
Und sie sind, so, ne? Sie haben also immer so eine Raffinesse, finde ich. Also zum Beispiel die Dolmas, also gefüllte Weinblätter, was Uno im Kapitel Griechenland. Hast du die eigentlich im Kapitel Griechenland dann?
Türkei.
Aber ist klar, das ist jetzt wieder dieses Klischee, weißt du? Wir Griechen haben es ja erfunden. Also das ist krass. Weißt du, wie viele Leuten ich schon gesagt habe, fällt mir aber jetzt ein, dass die im Kapitel Griechenland sind. Ist auch geil.
Macht doch nichts.
Ist egal.
Eigentlich Dolma ist übrigens auch weder griechisch noch türkisch, ist eigentlich armenische Herkunft und kommt aus Anatolien.
Das ist die Wahrheit. Exakt so sieht's aus. Aber was zum Beispiel für mich, ich liebe das ja total, so Rezepte, die ich von Kindheit an kenne. Und du siehst halt genau da, und darum geht es ja auch in diesem Buch, wie viele Verbindungen da miteinander sind. Also im Grunde, die Basis ist exakt die gleiche. Und dann sagt Onur mir, wo meine Mutter, wenn ich das meiner Mutter mache, Onur, dieses Rezept, dann kriegt die ja einen Herzinfarkt, ja, weil diese Dolmas sind mit Kirschen. Und als er mir das gesagt hat, war im ersten Moment auch in meinem Kopf, so bei den griechischen Rezepten bin ich ein bisschen wie meine Mutter, dass ich da wirklich, die müssen so sein, ja. Da, also sonst bin ich wirklich sehr, sehr offen, weil ich liebe verschiedene Essen, aber so bei griechischen Rezepten bin ich schon auch sehr, da habe ich da gemerkt, weil ich so erschrocken war. Und es ist so eine perfekte Komposition, diese Säure von diesen Kirschen mit den Dolmas, wo wir sonst immer Zitrone drauf machen. Und es kriegt nochmal so einen anderen Geschmack, also im Grunde dasselbe Gericht. Aber durch ein, zwei Komponenten, die anders sind, kriegt es nochmal eine andere Raffinesse. Und deswegen liebe ich auch diese Rezepte so, ja.
Hattet ihr öfter so einen Struggle irgendwie
interkulturell? Ja, also ich meine, natürlich machen wir unsere Witze. Also ist ja klar, also wir haben es erfunden und so. Aber das ist ja genau, aber eben, also wir dürfen das ja auch, weil wir sind halt hier Türke und die Griechin. Und ich
wenn man trotzdem
Humor
lacht.
Humor ist aber also mit Respekt. Also wenn du, genau.
Muss man auch. Also
wenn ich sage immer in meinem Leben, und das wirklich, das meine ich 1000%, auch wenn es keine 1000% gibt, sondern nur 100. Aber für die Griechen gibt es auch 1000. Humor hat mich in meinem Leben immer gerettet. Immer. Und ich finde, wenn du merkst, dass jemand Respekt hat vor dir oder der andere merkt, du bist sehr respektvoll, dann ist Humor nochmal was on top.
So, jetzt back to topic, zum Buch. Frage, du hast am Anfang gesagt, du wolltest nicht das 15. Ceviche-Rezept.
Ganz genau.
Aber beim Durchblättern dieses Buches, jetzt sind mir die Dolmas oder die Weinblätter mit den Kirschen komplett entfallen, aber der Rest ist ja eigentlich erstmal komplette Klassiker. Ich habe jetzt da nicht irgendwelche neuen Geschmacks, außer jetzt, wie gesagt, die Kirschen, die sind mir jetzt durchgegangen. Sorry dafür, aber wo ich sage, aber es sind ja eigentlich doch dann alles gute, nicht schlechte, gute Klassiker. Ne?
Nee, alles gut.
Ja.
Ist es, natürlich, ich meine, am Ende ist es ja, ich habe auch, ich wollte kein Kochbuch machen, wo ich Freestyle so irgendwie spanische Küche neu interpretiere. natürlich gibt es halt Sachen, die schon ein bisschen, die meisten Rezepte haben immer einen kleinen Twist drin, ne? Das ist halt die Idee auch so ein bisschen. Aber am Ende sind das auch Klassiker, weil ich wollte genau diese Mittelmeerküche auf meine Art halt darstellen.
Aber zum Beispiel der Feta-Dip mit Karotten und mit Haselnuss, weißt du, das ist halt so Unoir für mich. Weißt du, das meine ich mit, du machst so eine Basis, die klassisch ist und bringst dann aber noch andere Komponenten mit rein, die wieder einen ganz anderen Geschmack machen.
Ja, also du hast halt immer wieder, aber klar, du hast auch schöne Burrata auch mit gegrillten Pfirsichen, die halt so puristisch ist. Wiederum hast du so ein bisschen Twist mit diesen Spargel und ne, zweierlei von Spargel mit Erdbeer und Ziegenkäse. Und am Ende aber auch ist genau die Idee halt so. Ne? Also mir ist zum Beispiel wichtig, ein geiles Rezept zu haben, wo Leute tatsächlich so lesen können, wie mache ich eine gute Focaccia, Punkt. So, ne? Ohne drumherum zu, das auch funktioniert. Ne? Also mir war es wichtig, Rezepte zu haben, die funktionieren, die Klassiker sind, trotzdem ein bisschen neu interpretiert, vielleicht anders präsentiert, also zum Beispiel Pistazien-Kebab. Kein Türke würde auf die Idee kommen, dazu Aprikosen zu grillen, ich aber schon. So, ne, Dolma eigentlich, die kalten Dolma serviert man in der Türkei auch niemals auf Joghurt, aber ich schon, weil ich mag ja diesen Säure-Twist. Und da sind so ein bisschen so Kleinigkeiten, so, ne, die halt so reingekickt werden. So, klar, der Hummus ist klassisch. Es gibt aber auch irgendwie 100 Leute oder 1000 Leute, die behaupten, die machen den Hummus. Ich bin der 1001. Tue ich auch. Weil es ist halt schon so ein bisschen...
hervorragend, der Hummus.
Der Hummus ist echt hervorragend, auch aus dem Grund, ich habe da sehr viel getüftelt tatsächlich. Also da bin ich auch sehr bescheiden, wie du merkst. Die Rezepte, gerade die Klassiker, die wenig Zutaten haben, leben am Ende von der Qualität der Zutaten. Also wenn du ein, gut deutsch gesagt, scheiß Tahini kaufst, so ein industriell Produkt, so ein bitter, so nicht geil, dein Hummus wird nicht gut schmecken. Weil eigentlich guter Tahini muss süß schmecken, aber viele Menschen haben noch nie in ihrem Leben guten Tahini gegessen, deswegen wissen sie auch nicht, wie es schmecken soll. Und das sind halt genauso diese Sachen, so, ne? Also auch genau die Säurebalance, die Konsistenz, wie verarbeite ich das, Eiswürfel, so kleine Tricks, so, ne? Mhm. Die meisten Rezepte erzählen auch solche Sachen nicht. Und das ist halt zum Beispiel für mich, was mich immer genervt hat. Ich habe zu Hause über 400 Kochbücher, ich sammle. Ich koche nie nach Rezepten, aber natürlich, ich blätter rein und gucke so, lese so ein bisschen durch. Und was mir ganz oft bei Kochbüchern aufgefallen ist, die auch sehr gut sind teilweise, auch schön bebildert sind, die Rezepte sind nicht zu Ende erklärt. Also es bleiben immer Lücken für die Leser und das wollte ich zum Beispiel in dem Buch nicht haben. Also ich wollte, dass jeder das versteht und das auch zu Hause zu dem Abschluss führen kann, die ich gemacht habe. Und am Ende seinen Senf dazu geben kann.
Wie meinst du das mit Lücken?
Naja, die sind ganz oft, die erzählen zum Beispiel Sachen nicht zu Ende. Ne? Also die sagen ja, okay, jetzt Kichererbsen kochen und dann halt irgendwie pürieren. Aber zum Beispiel so vergessen sie, dass man die eigentlich warm verarbeiten sollte. Oder wenn man Dosenkichererbsen hat, weil du hast dann auf dem Bild so einen super glatten, schönen Hummus und du bist immer frustriert, weil du den nicht hinbekommst mit den Dosenkichererbsen, weil keiner dir sagt, dass du eigentlich die Kichererbsen mit kaltem Wasser 10-mal waschen solltest. Mhm. Weil du die Häute abnehmen musst, weil sonst kriegst du den Scheiß nie glatt. Und das macht dich wahnsinnig.
Einzeln abgepitcht.
Ja, aus der Dose kannst du das machen, wenn du die mit Natron kochst, musst du das nicht. Ja, ja.
Das zum Beispiel. Was macht der aber auch immer mit Erbsen? Ne? Erbsen schälst du ja auch noch.
Ein Erbsenschäler ist schon advanced, würde ich mal sagen. Das ist schon Sterne-Niveau.
Ja, das ist aber lecker.
Ja, das ist so. Jeder so.
Aber der Hummus war wirklich gut und ich habe tatsächlich das erste Mal, weil es da drin stand, weil ich musste Dosen nehmen, weil ich hatte vorher nicht eingereicht, diese Häute tatsächlich einzeln entfernt und das ist wirklich ein Unterschied.
Mhm. Ja, und
der Thermomix halt, macht natürlich den Rest dann. 10 Minuten Thermomix. Der macht
das schon, ist auf jeden Fall geil und Eiswürfel sind super. Ja, theoretisch können es die Kichererbsen neu erhitzen.
Aber das sind ja diese Kleinigkeiten und das sind genau, das meine ich mit dieser extra Raffinesse, also teilweise von den Zutaten, die Komposition oder die Technik, eine einzige Sache kann halt ein Gericht komplett verändern. Und das finde ich halt eben bei Onur, das habe ich ja über die Jahre, wo wir uns auch vorher schon kannten, ja beobachtet und hat mich immer fasziniert, wie du Gerichte umsetzt, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch so, keiner von uns erfindet irgendwas neu, ja. Also das Rad war schon sehr lange da und das ist halt mit den Essen, das ist eigentlich wie mit dem Rad, so, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie kein Hessen-Blumenthal bin oder so ein Ferran Adrià, der so eine komplett neue Küchenrichtung entdeckt, am Ende sind das Kompositionen, die natürlich auf eine Art klassisch sind und trotzdem halt immer wieder hier und da einen Twist drin haben. So, ne? Also typische Beispiel für mich, Klassiker Vitello Tonato zum Beispiel. Ne? Aber die meisten Vitello Tonatos sind zerkocht und schmecken echt nicht geil. Obwohl es ein super tolles Gericht ist. Sogar beim Italiener. Und die werden auch so flach serviert, dass du eigentlich denkst, habe ich jetzt hier Hundefutter oder mit ein bisschen Kapern drauf? Und das ist traurig. Mhm. Also, ne? Und wenn du das einmal anders anrichtest, das Gericht kann so viel mehr. Und das sind so halt am Ende die Kleinigkeiten, die es ausmachen, so, ne? Also, weil Essen ist was Sinnliches. Das heißt, wir sehen es, wir riechen es. Wir fassen es an, also haptisch, so, ne? Und sogar wir hören es teilweise, wenn es kocht. Und das Fünfte spielt auch mit, also emotionale Verbindung.
Ist jetzt so ein, das ist jetzt dein erstes Kochbuch, ne?
Ist das eigentlich? Das ist mein erstes Kochbuch, ja.
Ist das so ein großer Traum, den man hat irgendwie? Und, oder ist das nur Mittel zum Zweck? Ich glaube, viele gerade junge Köchinnen, Köche träumen davon, irgendwann ein Kochbuch zu machen. War das für dich auch so?
Weder noch. Also das ist total witzig eigentlich. Also ich bin auch so, ich werde schon 42. Ich bin nicht jetzt so Jungkoch, so, ne? Ich bin aber auch nicht Altkoch. Ich bin eigentlich auch gar kein gelernter Koch, aber koche schon seit über 15 Jahren. Und ich, also hätte ich ein Bucketlist jetzt mit 100 Sachen, ne? Es gibt Menschen, die mit einem Bucketlist leben, ich bin sie nicht so. Kochbuch wäre so auf Platz 30 gewesen, so, ne? Also es gibt noch viele andere Sachen.
Ich glaube, das ist auch nicht die gute Vorgehensweise. Also ich kriege ja auch immer wieder mit, dass Leute dann auf mich zukommen und mir sagen, ich würde gerne ein Kochbuch machen, weil ich halt jetzt schon ein paar gemacht habe. Und das finde ich immer schwierig. Ja, weil, also außer du sagst, du hast wirklich eine Idee, also du brauchst halt, ich meine, es gibt, ganz ehrlich, man braucht ja kein neues Kochbuch mehr, ja, also wir haben Millionen von Kochbüchern auf dem Markt, so. Und ich finde, für mich ist immer ganz wichtig, diese Grundidee zu haben und dann eben auch diese Story, also eine Geschichte dazu. Warum wollen wir jetzt oder willst du jetzt dieses Buch machen? So. Und ganz oft ist das einfach, wo du einfach merkst, da ist nicht so viel dahinter an Geschichte, sondern man wünscht sich halt ein Buch zu haben. So. Man träumt davon, ein Buch zu haben. Aber ich glaube halt eben genau das, dass es eben auch nicht mehr reicht, auf dem Markt 70 tolle Rezepte zu machen. Sondern du brauchst halt wirklich diese Geschichte dahinter. Also jeder muss es natürlich selber entscheiden, aber sonst mit KI, Internet und so weiter kannst du dir ja Millionen von Rezepte runterziehen. Aber so dieses die Geschichte, das kann, also die nicht mal eben austauschbar ist, und natürlich das, was ich vorher meinte, dieses Gesamte, also wirklich diese Gesamtposition, angefangen von der Story, von der Köchin, vom Koch bis hin zu den Rezepten von diesem Menschen, und das alles zusammengefasst in einem Buch, was natürlich, ich liebe natürlich die Haptik, ist klar, sonst würde ich keine Bücher machen, aber das muss schon alles rund sein, so damit das überhaupt Sinn macht. Und Onur überhaupt nicht. Also der war so, ja, aber lass uns mal nachdenken, was Sinn macht. Du warst, weißt du, das war, ja, und das fand ich immer ganz schön. Ja.
Ich finde, das war auch meine erste Reaktion, wo ich gesagt habe, weil Eli kam mit der Idee, meinte, ich habe gesagt, das und das können wir machen, und dann gab es so die ersten Diskussionspunkte mit dem Verlag, also gar nicht negativ, aber wo ich dann gesagt habe, du, ich mach keine Kompromisse, weil dann mache ich es nicht. Ich muss kein Kochbuch machen. Genau. Und Eli meinte auch dann zu mir, ja, weißt du, wie viele Köche Kochbücher machen wollen? Ich so, ja, schön für die, aber ich habe auch ein Leben. Also ich fühle mich schon relativ erfüllt eigentlich in vielen Sachen.
Und wie ist das jetzt, wenn es da ist?
Ist schön, also ist auch ein schönes Buch geworden, so, ne? Muss man auch sagen, man guckt selber da rein und findet das schön, und vor allem das Feedback ist sehr toll. Also es gibt viele Menschen, ich habe jetzt auch einige Rezensionen gelesen, bewusst die ersten Wochen gar nicht da reingeschaut, ist sehr positiv, also Leute bewerten das auch, die finden die Rezepte gut, die probieren die aus, die finden die Fotos schön, die finden die Geschichten schön, das war mir wichtig, also auch zu jedem Gericht tatsächlich was zu schreiben, so, ne? Was es, oder zu jeder Region sozusagen, ne, was es halt ist. Also Türkei ist für mich eigentlich auch, ich war schon damit auch ein Struggle, ob ich das überhaupt Türkei nenne oder Anatolien. Türkei war aber dann am Ende verständlicher, weil das ist für mich halt, Türkei ist nicht grundsätzlich immer türkisch. So, das ist am Ende eine Region für sich mit sehr vielen Ethnien und Kulturen und Sprachen, und das ist halt auch das Spannende dran, so, ne. um Zivilisation. Also es ist natürlich wunderschön, das in der Hand zu haben, ohne Frage. Aber ich hatte auch ein Leben vor dem Kochbuch und ich finde es halt trotzdem natürlich überwältigend, halt Leute das so schön finden und auch gerade Sachen kochen, wie du auch dann sagst, der Hummus war echt gut. Das ist für mich halt, ja, das freut mich sehr, so tatsächlich.
Sehr gut. Nochmal eine Frage zu der Fotografie. Gibt es einen Stil, den du hast, einen Fotografiestil, Elli?
Also ich habe mit 16 angefangen. Ich bin jetzt, also das sind jetzt 33 Jahre, dass ich das mache. Mit 16 war ich im Grunde 3 Jahre im Schwarz-Weiß-Labor. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt, sehr viel Technik gelernt. Und dann wirklich viele Jahre ganz klassisch, wie halt ein Fotograf, eine Fotografin fotografiert. Und immer, also ich habe Porträt gelernt, Food überhaupt nicht. Das habe ich halt immer nur geliebt, weil ich seitdem ich 12 bin koche. Und dann wurde es irgendwann mal mehr das Thema Essen, weil die Menschen darauf reagiert haben, auf meine Foodbilder. Da habe ich, und ich sag halt immer, ja, es ist immer so schwierig. So, ich für mich ist immer so, mit wem mache ich was? Also ich versuche immer die Menschen zu fühlen, das Essen zu fühlen, die Umgebung zu fühlen und mache halt wirklich alles nur in Anführungsstrichen nach Gefühl. Um im besten Falle diese Momente, wie wir sie hatten und wie dieser Mensch ist und wie dieses Essen schmeckt, den anderen, die nicht dabei sind, live, zu vermitteln. Also das ist eigentlich immer das, was ich versuche, dass ich in dem Moment, es spielt überhaupt keine Rolle, was für einen Stil ich habe, sondern welchen Menschen ich vor mir habe, das spielt die größte Rolle, ja.
Ja, wobei, da will ich auch mal was dazu sagen. Elli ist eine der sensibelsten, feinfühligsten Menschen, den ich kenne. Mhm. Ne? Die ist
manchmal ein bisschen zu viel, ist so.
Das ist ein Wesen, ja. Das ist auch schön. Und dementsprechend ist sie natürlich auch sehr, sehr kritisch in vielen Sachen. Oder so. Es gibt Momente, wo sie sagt, nee, das geht nicht. So, ne? Also sie rief mich am nächsten Tag und meinte so, nee. Das Bild geht nicht. So, das müssen wir mal neu machen. Und ich so, ja, okay, Moment mal, weißt du, wir haben gerade so 30 Bilder gemacht. Welchen meinst du erstmal? So, aber du hast gemerkt, sie hat nicht geschlafen, das hat sie echt beschäftigt. Ja,
das macht mich
so, ne? Das ist auch total schön.
Das macht mich ja fertig, aber weil ich nicht, weil ich die, also wenn ich was nicht gut finde, weil es nicht das rüberbringt, was in dem Fall du machst, dann das macht mich, das, ich weiß, es ist völlig lächerlich, weil es ja nur Fotos sind, ja, aber mir tut das richtig weh. Also das ist so.
Was war das denn?
Ich kann es dir nicht mal mehr sagen. Ich nicht. Aber das habe ich immer wieder, dass ich so Bilder, wo ich denke, da, das war nicht das Optimale, was ich jetzt für diesen Menschen geben konnte. Und ich kann.
Woran machst du das fest? War das dann das Licht? War das
ein Gefühl?
Das Gefühl, ja. Ohne weiß es. Das Gefühl. Ich kann dir gar nicht, weil zum Beispiel auch, ich arbeite nur mit dem Licht, also. Wie gesagt, ich habe ganz klassisch gelernt, das Handwerk so und vor allen Dingen im Schwarz-Weiß-Labor. Und mittlerweile, ich glaube, das sind jetzt 7 Jahre, ich kann es euch nicht mehr genau, mit Zeit habe ich es nicht so. Ich glaube, seit 7 Jahren fotografiere ich alles mit meinem iPhone, komplett. Und ich arbeite nie mit künstlichem Extralicht, sondern immer nur das Licht, was da ist. Und es ist egal, ob es eine Strecke fürs Effilé ist. Da war ich jetzt gerade zum Beispiel in Litauen und habe die Titelstrecke gemacht. Also egal, ob das ein Fine Dining ist oder die griechischen Großmütter oder mit Onur oder. Ich mache, und das mein, deswegen, wenn ich das so sage, hört sich das immer so komisch an. Ich mache alles nach Gefühl, aber es ist so. Also es gibt auch einen wunderbaren Satz, weil früher wurde man auch immer gefragt, das weiß ich noch, mit welchem Objektiv hast du das Foto gemacht? So, also die ganze Technik war so wichtig und ich habe es nie verstanden, weil ich wusste es teilweise nicht. Ich wusste nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, frag mich, was für ein Gefühl ich dabei hatte. Und die beste Kamera ist die Fotos macht, die ich sehe. Also wenn ich durch die Welt gehe, dann sehe ich alles auf 24x36. Also ich mache immer Fotos. Ich weiß nicht, wie man gucken kann, ohne ein Bild zu machen. Und es ist einfach so, es ist wirklich schlimm. Und also heißt schlimm. Also wenn ich nicht Fotografin geworden wäre, dann hätte ich echt ein Problem gehabt. Also in vielen, vielen Jobs hätte ich echt Probleme gehabt, so wie in der Schule. Da hatte ich auch total die Probleme, weil ich halt anders wahr. Aber es ist einfach, ich sehe halt die Welt in Bildern und ich fühle das Licht und ich fühle die Menschen. Und es wurde wurde halt belächelt, also wurde ganz oft belächelt, so du mit deinem Gefühl immer. Und was ich jetzt zum Beispiel merke in den letzten Jahren, dass es immer mehr Wertschätzung und was ich total schön finde, vielleicht auch gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, dass man das eben nicht mehr belächelt oder viele nicht mehr belächeln, dass ich die Dinge fühle und die Menschen und die Geschichten, sondern gerade das jemand von mir dann möchte, dass ich genau das mache. Also die Wertschätzung ist in den letzten Jahren dafür viel größer geworden und das ist total schön für mich, ja.
Ja, du machst alles mit dem iPhone, ja. Das ist ja schon auch, ja.
Aber nicht das iPhone, dann stehen die Leute neben mir mit ihrem iPhone und drücken drauf und zeigen mir das Foto und sagen ernsthaft, warum sieht mein Bild nicht so aus wie deins? Und dann denke ich auch, und teilweise eben mit neueren iPhones. Und ich stehe so da und denke, manchmal ist es schon schwierig für mich, weil ich einfach denke, das ist genauso, wie wenn ich den gleichen Topf nehme von Onur mit den Zutaten und ich stelle mich hin und ich mache ein Rezept und frage ihn, warum seins jetzt so ist und meins so. Also es ist doch auch oder wenn ein Text dann Text schreibt, dann frage ich doch auch nicht, mit welchem Stift schreibst du das, sondern also was wir ganz oft vergessen ist, der Mensch macht das. Also alles, was ihr auch tut, das seid doch ihr. Also ihr macht das und natürlich brauchst du teilweise eine Technik, klar, aber heutzutage ist die Technik, also was ich natürlich toll finde, so gut, ja, dass du einfach nicht unbedingt, also jeder muss ja, ich sage ja nicht, mein Weg ist für alle da. Also mein Freund ist gelernter Fotograf und der kann überhaupt keine Fotos machen mit dem Handy. Null. Das ist die Hölle. Es ist wirklich, dass ich mir denke, sag mal, wenn nur mir die Augen zubindet, mache ich ein besseres Bild. Und der ist total der Technikfreak und lacht sich immer tot, wie ich arbeite. Weil er, also im positivsten Sinne, weil er schleppt halt das fetteste Equipment, wenn er was macht. Und ich habe halt mein Handy um mich hängen. So. Und das ist, ja. Und deswegen, ich glaube, wichtig ist, es gibt, egal ob beim Kochen, in der Musik, bei allem, es gibt nicht den einen Weg, sondern man selber muss halt den Weg für sich finden, wo man das bestmöglichste Ergebnis erzielen kann. So, ja.
Gibt es denn ein Lieblingsbild in dem Buch von dir, wo du sagst, das ist das Perfekte?
Also es sind so viele, aber ich mag schon das Bild von Onur sehr, sehr gerne, wo er auf dem Boden liegt und dieses Lachen. Also das war auch so ein Moment, er war super gestresst, hat wirklich viel gehabt, dann abends noch die Veranstaltung und so. Und dann hatte ich so ein Stück von meinem Hintergrund und habe gesagt, Uno, bitte kannst du dich mal auf den Boden legen und das Essen noch auf dir drauf. Und das finde ich zum Beispiel auch ganz schön, du hast, auch wenn Sachen komisch gewirkt haben, du hast nie hinterfragt, sondern du hast es dann gemacht auch. Wenn du dachtest, oh Mann.
Man denkt von mir nicht, aber ich kann auch sehr gut folgen.
Ja, und das war wirklich, solche Momente liebe ich halt einfach so.
Und du musst auch sehr schön fotografieren, weil eine Menge Fotos sind auch von dir, Onur, in dem Buch.
Einige. Ein paar, ne?
Also, ja, also nicht eine Menge, ein paar. Die sind auch sehr schön.
Ja, vielen Dank. Ja, das ist am Ende auch so ein bisschen, wie auch Eli sagt, ne? Also ich meine, ich würde nie zumuten, so jemand, der an Handwerk gelernt hat. Aber für mich ein Beispiel, es gibt einen wichtigen Jahrhundertfotografen in der Türkei, Ara Güler heißt er, oder hieß er, ist schon gestorben, über 90 geworden. Und der Mann war eine Koryphäe, weil der hat sogar Fidel Castro fotografiert. Ne? Mhm. Also er war seit den 50ern, 40ern Fotograf. Total spannend und so ein türkischer Armenier. Und er hat immer gesagt, ich mache die Fotos.
Naja.
Weil ich das genau finde diesen Moment und nehme das auf. Okay. Und alles andere ist egal. Und ich meine, wir reden über jemanden, der nur analog fotografiert hat sein ganzes Leben lang. Und das ist genau das. Und das ist so ein bisschen, am Ende, du kannst ein Handwerk beherrschen und solltest auch das zumindest verstehen. Also gerade, wenn du gut daran sein willst. Aber am Ende, das, was heute noch KI nicht kann, ist genau das, diese Interpretieren des menschlichen Könnens und Kreativität. So, ne? In allen Bereichen. Und am Ende, das ist genau darum geht's. Es gibt natürlich Menschen, die viel fähiger sind, viel kreativer sind als wir und die vielleicht viel spannendere Bücher schreiben könnten. Aber hätte Fahrradkette, so, ne? Also ich meine, das ist so ein bisschen auch wie das Leben, seine Momente findet. Hättest du mich vor 23 Jahren gefragt, als ich nach Hamburg kam, ich wollte Geschichte studieren, Historiker werden. Und 23 Jahre später koche ich, habe ein Kochbuch geschrieben, habe zwischendurch BWL studiert und alles Mögliche gemacht. Das ist halt, so ist das Leben.
Ja.
Ja, das Leben ist das, was passiert, während du Pläne machst. Was John Lennon ja super schön gesagt hat schon damals. Und genau das, deswegen, man muss auch, ich glaube, das ist das Schöne beim Älterwerden, ich werde jetzt auch langsam so reifig, inzwischen ja mit Anfang 40, und ich fühle tatsächlich diese Gelassenheit in vielen Themen, die mich früher sehr gestresst und beschäftigt haben.
Das wird noch schlimmer.
Ja, aber ich glaube, ich hoffe. Also ich finde es auch schön.
Schönes am Älterwerden, finde ich, ja.
Ja, das ist echt toll. Und trotzdem halt immer wieder bei sich bleiben, so gucken, sich auch weiterentwickeln. Zum Beispiel, das war für mich sehr wichtig. Das Projekt hat mir vor allem sehr viel Spaß gemacht, weil ich auch sehr viele neue Sachen gemacht habe. Auch kennengelernt habe, auch wie schreibt man überhaupt ein Buch. So, ne? Also vorher hatte ich mir das keine Gedanken darüber gemacht, weil ich hatte nicht vor, ein Buch zu schreiben. Aber dann auf einmal sich damit zu beschäftigen, zu gucken, wie baue ich das auf, wie viel Text überhaupt, so, ne? Also, das ist auch ein Thema zum Beispiel. Du hast ja nicht viel Platz. Also, ich hätte auch zu den Rezepten gerne mehr geschrieben.
Obwohl wir
gesagt,
schon
Moment mal,
über
wir haben nicht
200
so viel Platz.
Seiten. Also, es ist so.
Ganz genau.
Aber es reicht halt, man denkt immer, das ist so viel um die 200 Seiten. Aber am Ende, ja, muss man sich dann doch immer beschränken. Ja, ja. Und was ich noch sagen wollte zu diesem Thema perfekt, weißt du, und es gibt immer irgendjemand, der perfekter ist oder die perfekter ist. Und das ist ja auch mal relativ. Und am Ende, also mir geht es zum Beispiel niemals darum, irgendwas perfekt zu machen. Ich habe überhaupt nicht den Anspruch, ein perfektes Foto, null, es interessiert mich überhaupt nicht, sondern ich möchte dieses Gefühl, was in dem Moment da gewesen ist, bestmöglichst jemand anderem zeigen, der nicht da war. Mhm. Und mich interessiert das überhaupt nicht. Aber da hat eben jeder so seins. Und ich finde, man sollte sich eben auch nicht vergleichen, sondern jeder, sondern wirklich so dieses bei sich bleiben, seine Qualität. Und wenn dann jemand sagt, ich habe mit diesem Buch, mit diesem Essen haben wir einen wunderschönen Abend gehabt mit einem tollen Gefühl. Also das ist ja das Beste. Also das, was du ja am Anfang schon gesagt hast, ohne dass wir die Menschen glücklich machen wollen. Aber es ist einfach so. Also gute Momente schenken. Und das ist halt keine Kleinigkeit, finde ich. Ja, wenn man das schafft, dann ist es toll. Ja.
Sehr schön. Ihr macht zusammen auch noch einen Podcast, ne?
Ja,
stimmt.
Jyros mit alles. War der vor dem oder nach dem Buch?
Nach
dem Buch.
Nach dem Buch.
Ganz nach dem
Buch. Ja, da ist
ja
auch was Tolles entstanden.
Weiß ich gar nicht. Oder war das mit dem
Doch, ganz. Also nachdem wir schon mit der Produktion durch waren.
Genau, genau. Vor dem Druck. Genau, da waren wir mit der Produktion durch. Und dann ist so die Idee entstanden. Natürlich auch schon mit diesem Türke und eine Griechin, die zusammen Podcast machen zum Thema Essen. Und deswegen auch dieses Jyros mit alles.
Jyros mit alles.
Genau.
Gut. Also dann hier Link-Tipp, alle mal rüber zu Jyros mit alles, mal reinhören.
Ja, wir reden über das und dies und philosophieren ein bisschen in den ersten, wir haben schon inzehen 10 Folgen.
Sind
auch.
Sind das 10?
Ne? Ja, 10, okay. Glaube ich, inzwischen.
Und man braucht und halt schon noch so ein bisschen, das ist einfach wie bei allem, wenn du damit mit jemandem auch was Neues anfängst irgendwie und also Podcast deswegen, also ihr wisst ja, ihr macht das ja schon eine Weile. Wie lange macht, lang macht ihr das eigentlich schon?
22, Anfang Mai 22.
Ja, okay, und ich finde auch so dieses, es ist auch immer ein Lernprozess. Also, dass man wirklich, dass man auch sich immer die Dinge selber anschauen oder anhören. Was kann man noch besser machen? Ja, also und gerade wenn du im Team was machst, dass man, da sind wir beide auch so, dass wir wirklich sagen, okay, das fanden wir jetzt gut, da ist noch Verbesserung. Also wir haben ja noch einen Weg.
Gut. More to come.
More to come, genau, mit einem schönen Gefühl auf jeden Fall. Ja.
Schön. Unser klassischer Abschluss ist immer die Frage nach dem Lieblingsbuch. Wir haben von dir, Uno, gerade schon gehört, du sammelst auch irgendwie Bücher, hast eine Menge, obwohl du nicht nach Rezept kochst. Gibt es denn das eine Buch, was dir besonders viel bedeutet oder was du besonders gut findest?
Es gibt paar.
Ja.
Wenn ich sagen darf.
Ja klar, du darfst sagen, was du möchtest.
Es gibt einmal das schöne Kochbuch von Giorgio Locatelli. Das ist ein Zwei-Sterne-Koch aus London.
Ja.
Und das ist für mich das perfekte Risotto-Rezept zum Beispiel. Okay. Also wenn du nach Locatelli Risotto kochst, du kochst Risotto. So. Und das ist für mich ein Rezept, wo auch erklärt wird.
Okay.
Ne, wo genauso steht, du musst kalte Butter reinmachen, ja, sonst bindet es nicht. Ja. Und das ist für mich, ich bin ein präziser Mensch.
Okay. Gut, der hat mehrere Kochbücher gemacht, aber ja, dann nehmen wir einfach mal alle.
Ja.
Ne?
Dann Jerusalem natürlich, Otto Lengi.
Okay.
Und ich muss sagen, ich bin ein ganz großer Jamie Oliver Fan, weil okay, Jamie Oliver das Essen in die Mitte der Gesellschaft getragen hat. Ne? Mhm. Also das ist für mich, der Mann hat der Welt einen Dienst getan, was echt super wichtig ist, was auch Tim Melzer für Deutschland ist, ja, zum Beispiel. Ja, man muss auch sagen, Tim ist grandios, was das betrifft, weil er einfach nach Biolek, ich liebe Biolek, den guten alten Mann, der war grandios für mich, auch auf dem intellektuellen Niveau, und Tim hat das halt tatsächlich auf den Punkt gebracht mit seinen Büchern. Und auch mit seiner Art.
Ja, und auch mit seinen Kochshows, ja, damit fing es
ja an. Ja, klar, alles. Also er hat das Thema in die Mitte der Gesellschaft gerückt, was super wichtig ist.
Ja, und auch mal fürs Weihnachtsmenü das Püree mit Pulver gemacht, weil es dann schneller geht. Ne?
Ja, eben. Man muss mal praktischer denken.
Da wurde ja viel, wurde ja viel für kritisiert, aber das ist ja auch eine Art von Praxisnähe.
Ja, einfach. Und ich feiere ihn dafür, dass er genau nämlich das, zum Beispiel auch mit Kitchen Impossible. Deswegen ist so die einzige Kochsendung, die ich wirklich mag und alle Folgen anschaue, weil es genau darum geht, das Gefühl dabei. Ja, also es geht darum, eine Empathie zu haben. Es geht darum, ein Essen zu fühlen. Und wenn du das nicht fühlst und nur technisch denkst, das sieht man ja dann auch, was für Vollkatastrophen dann teilweise passieren mit den grandiosesten Köchinnen und Köche. Mhm. Und deswegen feiere ich ihn, weil er genau das macht, wo ich immer sag, Mensch macht das Ganze. Und wenn du das nicht fühlen kannst, dann kannst du technisch noch so gut sein. Es wird nicht gut. So. Hm. Oder es wird in dem Fall ganz anders. Und es wird ganz anders gut. Genau. Wenn es aber zu technisch wird, meine persönliche Meinung, dann ist es ganz schwierig mit dem Gefühl auch. Ja.
Okay, Elli, aber wir brauchen noch von dir den Titel.
Also alles, was Uno gesagt hat, ist, früher war meine Lieblingskochsendung tatsächlich Biolek. Da habe ich keine einzige Folge ausgelassen. Und ich habe dann alles, was Uno gesagt hat. Und was ich natürlich bei mir ganz wichtig ist, Donna Hay. Das war das erste Kochbuch, was ich gesehen habe. Also meine Mutter hatte halt diese Burda-Kochbücher zu Hause aus den 70ern, Und ich habe halt als Kind habe ich die Rezepte gelesen. Also ich saß mit 12, 13 da mit Kochbüchern, warum auch immer, und habe die Rezepte gelesen. Und irgendwann mal, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 15, 16, also es muss noch in der Ausbildung gewesen sein, da habe ich ein Buch von Donna Hay gesehen. Und es war das erste Mal außerhalb von diesem 80er-Jahre-Touch-Fotos, wie man es halt immer gemacht hat. Und das, ich weiß noch, das war so krass für mich, dass ich dachte, okay, so kann man Essen fotografieren. Also das, weil ich, also wenn du vorher, es gab ja kein Internet, ja, das können sich ja manche gar nicht vorstellen. Und das ist eigentlich, genau. Und es ist eigentlich, also früher konnte man noch viel mehr überrascht werden, natürlich mit Dingen, weil man gar keine Möglichkeit hatte, die weltweit überall alles mitzubekommen und zu sehen natürlich. Mhm. Und das war eine Offenbarung für mich, wie diese Frau Essen fotografiert hat und gesehen hat. Und das hat auch ganz viel mit mir gemacht. Ja. Deswegen sage ich Donna Hay.
Ja.
Okay, sehr schön.
Stimmt.
Sehr schön. So, dann danke ich euch für das Gespräch.
Ja, wir danken euch für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und viel Erfolg mit dem Buch.
Danke sehr.
Ja, und bis bald mal.
Ja, bis bald mal. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein anderes Buch.
Wo ist denn dein Leseband? Ja, das können wir jetzt mal. Sag mal, hast du gerade gesagt, das Ding hat ein Leseband, dein Buch?
Nee, habe ich nicht gesagt.
Nee, ne?
Hab ich nicht
7,5 gesagt. Warst du?
Ja.
Das ist kein Leseband.
Ja, das stimmt.
Möchtest du nochmal über deine Wertung?
Nein, es bleibt dabei. Ich bin da ja nicht so.
Ach, verrückt.
Na?
Ich dachte gerade, heute hast du so einen guten Tag.
So, also wir sind wieder da aus der Sommerpause.
Ja.
Wir sind ein bisschen angefasst schon wieder, ne?
Allerdings, ich brauche schon wieder Urlaub.
So, genau. Also ganz lieben Dank fürs Reinhören.
Ja.
Ja.
Was ist denn jetzt mit dir los? Du bist so sanft geworden.
Ja, ich bin derjenige, der sanftmütig ist.
Und wenn euch das gefallen hat hier, unser Podcast, ne, dann bewertet uns doch.
Bitte.
Ne? Wenn euch das nicht gefallen hat,
dann bewertet uns nicht.
Genau.
Genau.
Und ich glaube, das war's für dieses Mal,
das
oder?
Das ist so. Ne? Alle Links,
bitte.
Alle Links und Shownotes zur Folge.
Alle Links und Infos zur Folge gibt's bei uns in den Shownotes.
So ist's.
Ne? Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck.
Mhm.
Und wir freuen uns dort über eure Nachrichten. So, oder?
Mhm.
Ne?
Ja.
Und sagen tschö und adieu.
Und immer lecker bleiben.
So sieht das nämlich aus.
So, Trick.
So. Ne? Gott, ich brauche jetzt Urlaub.
Ja.
Ich brauche jetzt.
Ja, Urlaub. Wahnsinn.
Wahnsinn.
Du heute drauf bist, Mann.
Wieso?
So überbauen.
So, was ist denn das?